Ja, hallo, herzlich willkommen bei UntergründerInnen. Ich bin Paul, Mitgründer von Green Fusion, und ich will euch mitnehmen auf das Abenteuer Gründung eines Startups von Tag 1.
Und ich bin Jakob. Ich habe das Ganze schon mal vor ein paar Jahren durchgemacht und selber gegründet und stehe Paul hier mit Rat und Tat zur Seite.
Ja, herzlich willkommen, Jakob. Wie geht's? Wir sind jetzt zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr. Musst du gerade arbeiten? Hast du die Tage mit der Familie verbracht oder was steht gerade bei dir an?
Ja, ich hatte sehr ruhige, schöne Weihnachten in dieses Mal eher sehr begrenzten Rahmen. Aber ich habe zum Glück gerade nicht so viel Druck und nehme mir ein bisschen Zeit, sehr viel zu lesen und das Jahr zu reflektieren und das nächste zu planen. Und ja, immer ein wichtiger Zeitpunkt für mich.
Okay, cool. Ja, ich glaube, aber das beschreibt schon ganz gut so ein bisschen das Thema der Folge, was ich heute eigentlich ganz gerne mit dir besprechen würde. Und zwar inwiefern eigentlich, also eigentlich Überschrift Work-Life-Balance und auch so ein bisschen die Teamkultur. Und da würde mich interessieren, wie habt ihr das damals gemacht? Hattet ihr, also vielleicht erstmal relativ einfach, habt ihr viel darüber gesprochen in erster Linie und hattet ihr wirklich feste Arbeitszeiten oder war das bei euch alles sehr flexibel?
Ja, viele Fragen auf einmal. Also ich finde Teamkultur ein super wichtiges Thema. Wir haben auch von Anfang an daran eigentlich gearbeitet. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon den Masterplan schnell gefunden haben, aber wir hatten da viele Meetings mit dem Team und den Mitgründern und ich glaube, wir hatten eine sehr familiäre Atmosphäre und einen sehr starken Zusammenhalt, der auch jetzt über das Ende der Firma hinaus noch vorhanden ist. Und versucht sozusagen Werte zu definieren und vorzuleben und gemeinsam zu leben. Und Arbeitszeiten, wir waren schon relativ flexibel, aber wir haben darauf geachtet, dass wir gewisse Routinen haben im Team. Also zum Beispiel am Montag so ein allgemeines Team-Meeting, wo wir die Woche zusammen besprochen haben und reflektiert haben und häufig in den einzelnen Subteams, zum Beispiel im Produktteam oder Business-Team, nochmal jeden Morgen, zum Beispiel, ich glaube, um 9:30 so ein ganz kurzes Stand-up, wo man den Tag reflektiert hat. Haben wir auch ein bisschen ausprobiert, aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass es dem Team gut tut, so ein bisschen einen Rahmen zu geben.
Okay, verstehe. Und vielleicht jetzt dann direkt, wenn wir eingestiegen sind mit dem Team, wie habt ihr es gemacht? Ja, auch so eine, habt ihr wirklich aktiv versucht, eine Teamkultur zu entwickeln? Ich habe beispielsweise von anderen Startups gehört, die haben jeden Freitag wird da um 17 Uhr noch ein Feierabendbier getrunken, jetzt gerade virtuell. Die haben einmal im Monat irgendwie auf dem Balkon ein Event veranstaltet. Habt ihr da von Anfang an versucht, sowas einzuführen? Hat sich das ergeben oder war das bei euch noch nicht so richtig stark etabliert?
Ich glaube, vieles hat sich von sich aus ergeben. Zum Beispiel Routinen, irgendwie Gemeinsamkeiten, dass wir irgendwie alle 2 Wochen was gemeinsam unternommen haben.
Im ganzen Team dann.
Genau. Natürlich war es kein Zwang, aber wir sind dann ins Kino gegangen oder grillen oder was auch immer.
Aber das war dann nach der Arbeitszeit oder auch wirklich mal einen Nachmittag geblockt und gesagt, okay, heute ist Kinoabend, 16 Uhr, Laptops aus und dann gehen wir los.
Meistens nach der Arbeitszeit, aber es konnte auch mal früher starten oder wir haben irgendwie mal einen Tag Team-Retreat gemacht oder so und sind in den Wald gefahren oder so und haben über die Zukunft gesprochen.
Okay, und das heißt, das hat sich einfach eher ergeben und ihr habt damit eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht. Also ihr habt auch das hat dem Teambuilding auf jeden Fall was gebracht, diese Events dann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Zusammenhalt, so dass man eben irgendwie auch freundschaftlich zusammenkommt, ist ganz wichtig. Und ich glaube, also dieses ganze Kulturthema, da gibt es ganz viele Kleinigkeiten. Man sollte auf jeden Fall das Team mit einbeziehen und nicht irgendwie von oben herab Werte definieren und dann sagen, das ist unsere Kultur und jeder muss das jetzt auswendig lernen, sondern halt das mit dem Team gemeinsam entwickeln, schauen, was passt eigentlich zu uns als Team. Ganz wichtig ist, dass das irgendwie alle auch leben können. Also man sollte nicht jemand zu irgendeiner Kultur zwingen und ich glaube, man muss dann auch als Gründerin das vorleben, das ist ganz wichtig, also selber sich damit identifizieren. Und dann gibt es natürlich auch viele Werte, die jetzt irgendwie nicht in Bezug auf irgendwie Offenheit, Ehrlichkeit oder so sind, sondern eher so Arbeitswerte, wie konzentriert arbeitet man und wie arbeitet man zusammen und wie ist so die Atmosphäre. Mhm. Das sind dann unterschiedliche Teile, die man auch vorleben kann.
Okay, verstehe. Du hattest gerade schon kurz gesagt, man sollte keinen dazu zwingen. Da hatte ich eine Frage auch in Richtung Arbeitszeiten. Ich weiß nicht genau, wie viele Angestellte ihr hattet, aber oder ob es auch viel Freelancer waren damals. Bei uns ergibt sich das jetzt gerade schon sogar unter den Gründern. Wir haben beispielsweise Matteo, unser Italiener, der nicht so super gerne aufsteht, lieber nachmittags bis in die Nacht reinarbeitet. Und da gibt es aber manchmal eben auch Konflikte, weil dann Termine morgens sind oder man ist ab 8 im Büro und Matteo kommt erst um 10, solche Sachen. Habt ihr da klare Regeln eingeführt? Wart ihr sowieso so ähnlich, dass ihr gesagt habt, okay, ab 9 oder bis 9 sind alle da? Oder wie flexibel wart ihr da mit euch und vielleicht auch später dann mit euren MitarbeiterInnen?
Sehr gut. Ja, keine ganz einfache Frage, die man für sich ein bisschen rausfinden muss. Wir waren relativ flexibel. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen Rahmen und Regeln braucht für viele, aber wir hatten jetzt kein Problem, wenn jemand einen anderen Rhythmus hat und man ist da so ein bisschen im Konflikt, weil eigentlich möchte man ja das Leistungsprinzip haben. Wenn jemand in 5 Stunden seine Ziele erreicht, dann sollte das eigentlich ausreichen. Und wenn jemand 15 Stunden braucht, dann ist das eher gar nicht so ein gutes Zeichen, auch wenn er sich dann total einsetzt und arbeitet. Aber es ist natürlich... Also ich habe immer ein bisschen ein Problem damit gehabt, wenn halt jemand dann so 9-to-5-Mentalität gehabt hat. Also eigentlich ist kein Problem, wenn jemand früher geht. Wir hatten auch überhaupt kein Problem, wenn jemand gesagt hat, Arzttermin, was weiß ich, Freundin oder Freund aus der USA zu Besuch und jetzt mal Kaffee trinken gehen oder so. Aber ich glaube, das Team und man selber spürt, ob die Atmosphäre und die Mentalität stimmt und wenn sich halt jemand einsetzt. Aber es ist wichtig, dass man Leute nicht, das fällt mir jetzt nicht so einfach, das zu sagen, aber weil ich das selber noch nicht so vorbildhaft umsetzen kann, aber es ist wichtig, dass man jetzt Leute nicht danach beurteilt, wie viel sie arbeiten und dass sie sich kaputt arbeiten, sondern es ist wichtig, nach Leistung zu beurteilen. Und das zu trennen ist gerade als Gründer, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch schwer. Ich meine, ich bin auch eher ein Typ, der, glaube ich, eher länger im Büro ist, aber auch zwischendurch mal nicht super produktiv ist, mal eine Runde Tischtennis spielt oder was auch immer. Aber es gibt zum Beispiel, glaube ich, Joey, der bei uns eigentlich die ganze Zeit konzentriert ist, eigentlich nichts anderes macht während der Zeit und dann, glaube ich, aber lieber auch mal früher nach Hause geht. Und also ich meine, das hat dann auch natürlich wieder viel mit Vertrauen zu tun, da hatten wir ja letztes Mal besprochen, aber trotzdem, ich meine, auch für Mitarbeiter muss es ja irgendwie auch eine Art von, Kontrolle ist ein blödes Wort, aber so ein bisschen, dass man halt nachvollziehen kann, wie effizient jemand arbeitet. Habt ihr da irgendwie was eingeführt oder wie habt ihr das dann beurteilt?
Also wir haben natürlich mit jedem Ziele definiert, das dann am Ende über OKRs gemacht und danach beurteilt. Und wenn dann jemand seine Ziele nicht erreicht und man gleichzeitig sieht, dass die irgendwie relativ schnell am Abend immer gehen, dann ist das natürlich kein so gutes Zeichen. Aber wenn jemand das trotzdem schafft, dann kein Problem. Und man muss, glaube ich, auch nochmal, ich meine, wir als Gründer tendieren ja sehr dazu, irgendwie Workaholics zu sein, mich eingeschlossen. Und gerade wenn man von der Business-Seite kommt, wie wir beide, versteht man vielleicht auch noch häufig nicht so die Techies und die Leute auf der Produktseite, weil das ist teilweise wirklich ein ganz anderer Job und die brauchen da hohe Konzentration, die müssen extrem kreativ sein, auch wenn man das häufig gar nicht sieht und können vielleicht auch nicht so reinhauen und dabei dieselbe Leistung abrufen, wie das irgendwie wir machen können bei Aufgaben, die vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Kreativität manchmal erfordern. Ich glaube, es ist außerdem ganz wichtig, dass man das Ganze als wirklich sehr langen Marathon betrachtet. Und am Anfang ist die Motivation immer noch super hoch. Man haut rein wie verrückt und arbeitet wie verrückt. Und das natürlich lässt das mit der Zeit nach. Und irgendwann will man dann auch noch ein paar andere Sachen machen, so nach 1-2 Jahren oder so ändert sich das. Und wenn man das eben als wirklich einen Marathon betrachtet, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass jeder der Gründer, aber auch natürlich der Teammitglieder, daran arbeitet, dass die nicht kaputt gehen an der Arbeit oder so und sich selbst ausbalancieren. Also darauf zu achten und dem Co-Founder und dem Team auch das Vertrauen und die Möglichkeit geben, irgendwie sich auszubalancieren, ist sehr wichtig. Aber es ist sehr schwer in der Umsetzung, wie ich selber erlebt habe.
Okay, verstehe. Das heißt, vielleicht um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, man sollte schon irgendwie ein paar lose Regeln definieren und vielleicht sagen, okay, man hat so eine Kernarbeitszeit beispielsweise von 10 bis 16 Uhr, was davor oder danach passiert, ist eigentlich ziemlich egal, mit Ausnahmen natürlich. Und am besten eben wirklich gucken, dass die Effizienz bewertet wird und nicht die Anwesenheit. Vielleicht jetzt nochmal in die Richtung auch dann Urlaub, weil das ist ja, gibt es ja auch Regeln und Nicht-Regeln. Jetzt ist gerade zwischen den Tagen, wir haben jetzt einfach mal für uns gesagt, um uns auch selber so ein bisschen zu schützen, auch wenn es nicht so richtig gut klappt, dass wir zwischen den Tagen und nach Silvester eigentlich dicht machen und eigentlich sozusagen die Company schließen. Klappt natürlich nicht, aber wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gesagt, okay, jeder hat 30 Tage Urlaub maximal und also jetzt vielleicht auch erstmal unter den GründerInnen und dann auch nochmal für die Mitarbeiter, ob ihr da auch feste Regeln, ich habe auch schon von Startups gelesen, die gesagt haben, ihr könnt so viel Urlaub nehmen, wie ihr wollt. Macht wahrscheinlich in diesem Umfeld erstmal keiner, weil alle sehr motiviert sind.
Ja, also bei den MitarbeiterInnen hatten wir einfach vertraglich das festgelegt, 25, 30 Tage oder so. Mhm. Ich hatte das nie irgendwie großes Problem empfunden. Ich glaube, wir haben das nicht ja wirklich gezählt und ich glaube, die meisten haben das nie wirklich ausgeschöpft. Das war einfach so ein Team-Spirit da, dass das nie ein Problem war. Mhm. Und ich war selber überrascht, aber ich hatte, glaube ich, in keinem einzigen Vorstellungsgespräch und keine einzigen Verhandlungen mit einem neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin jemals irgendwie darüber gesprochen, was Urlaubstage angeht. Mhm. Das ist irgendwie nicht das Entscheidende für Leute, die nach sowas suchen. Bei den Gründern stand wahrscheinlich auch was im Vertrag, aber da haben wir das erst recht nicht gezählt. Und ich muss mich da selber schuldig bekennen, dass ich einer von denen war, der eigentlich nie Urlaub gemacht hat. Mhm. Und das ist auch eine der Sachen, die ich anders machen würde und mir vorgenommen habe für die nächste Firma, dass ich mir einmal im Jahr versuche, mal irgendwie 2 Wochen rauszunehmen und versuche, nicht zu arbeiten, auch wenn das alles schwer ist. Mhm. Und man sich jedes
Mal... Inklusive keine Mails checken und so weiter. Ich glaube,
das wird, glaube ich, nicht gehen, aber halt irgendwie zumindest nur einmal am Tag oder so. Mhm. Und wirklich nur das Nötigste. Einfach, weil ich merke, man ist halt so im Tunnel, dass man, es fehlen ein bisschen so die Perspektiven und es ist, ich glaube, ich würde im Urlaub ist jetzt nicht so, dass ich nicht an die Firma denke und nur entspanne, sondern ich versuche halt eine neue Perspektive zu bekommen und Abstand zu bekommen und zu reflektieren. Wahrscheinlich denke ich dann die ganze Zeit nur über die Firma nach, aber indem ich halt mal ein bisschen was anderes mache und Abstand gewinne, fallen mir vielleicht viel mehr Sachen auf und ich kann andere Lösungswege entwickeln und das ist einer meiner großen Vorsätze für meine nächste Firma.
Okay, das heißt eigentlich, dass ihr das relativ flexibel gehalten habt. Natürlich irgendwie eine Maximalgrenze sollte man schon festlegen, die wird aber nie ausgereizt. Aber man sollte vielleicht versuchen, eine Minimalgrenze auch unter den GründerInnen festzulegen, um sich halt selber so ein bisschen zu verpflichten, auch mal abzuschalten, um dann nicht irgendwie ganz ausgebrannt zu sein. Du hast es selber gesagt, das ist ein Marathon und wenn man einen Sprint irgendwie gut hinbekommt, aber dann ewig lange raus ist, weil man, keine Ahnung, sogar einen Burnout hat im schlimmsten Fall, dann ist das wahrscheinlich für das Unternehmen viel, viel schlimmer, als wenn man mal oder wenn man einfach lieber mal pro Woche 5 Stunden weniger arbeitet, aber dafür kontinuierlich und irgendwie auch ein bisschen freier im Kopf.
Ja, solange man die Zeit halt wirklich effektiv nutzt, die Freizeit quasi, um sich in auszubalancieren und irgendwie mental gesund zu sein. Ja. Aber ich muss mich da selber schuldig bekennen, dass ich häufig von meinen Mitarbeitern oder meinen Co-Founder erwartet habe, dass die halt auch im Urlaub voll erreichbar sind. Und ich glaube, das bereue ich jetzt eher rückblickend. Also da würde ich versuchen, mich ein bisschen zurückzunehmen und denen die Zeit geben.
Ja, ich kann es verstehen. Ich war heute auch, habe heute auch ein paar Mails und sowas beantwortet, waren auch ein paar wichtigere Sachen dabei und dachte auch so, Mann, eigentlich müsste ich jetzt Joey oder so erreichen, ja, der aber zum Glück wirklich seinen Laptop aus hat. Ich glaube, es gibt nichts, was so wichtig ist. Im Zweifel ruft man mal an, aber eigentlich sollte man da wirklich Rücksicht aufeinander nehmen.
Ja, das spricht dieses ganze Thema mentale Gesundheit an, was ja noch so häufig noch ein Tabu ist in der Startup-Welt, aber ultra wichtig, weil das einfach psychisch wahnsinnig belastend ist und auch irgendwie physisch, weil du halt wahnsinnig viel arbeitest. Und da muss man wirklich höllisch drauf aufpassen und an sich aktiv arbeiten, quasi auch in der Freizeit.
Hattet ihr ein, also ist es bei euch zu so einem, zu dem Worst Case eigentlich gekommen, dass jemand gesagt hat, ich pack's mental nicht mehr, irgendwie sogar ein Burnout oder so? Also ich habe es jetzt so ab und zu mal gehört. Also das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Oder habt ihr da Vorkehrungen getroffen oder hattet ihr einfach Glück oder wart irgendwie eben, ja, wurdet verschont von diesem Thema?
Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, haben wir das auch erlebt. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand komplett rausgefallen ist oder so, aber es war schon auch ein Thema und wir haben auch schon gemerkt, dass wir an unser Limit kommen.
Okay.
Und war eine harte Lektion.
Gegengesteuert oder wie habt ihr das dann?
Ich glaube, es war ein Prozess, dass man halt gelernt hat und haben sich ja dann auch die Co-Founder verändert und
verstehe. Ja. Okay. Vielleicht ein ähnliches Thema. Wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen, über jetzt auch die Chancen und Risiken, auch was interkulturelle oder Teammitglieder und auch unter den GründerInnen betrifft. Ich meine, wir sind ein sehr internationales Team aus UK, Italien, Deutschland, auch Südamerika. Was hast du oder was habt ihr da vielleicht für Erfahrungen gemacht? Was sind so ein bisschen die Risiken? Weil wir hatten letztens einen Workshop und die haben uns gesagt, interkulturelle Teams haben ein riesiges Potenzial, ist eine sehr, sehr große Chance, aber auch ein sehr großes Risiko, wenn man es nicht gut löst oder wenn man es nicht gut macht. Vielleicht erstmal einleitende Frage, wart ihr vor allem Deutsche im Team oder war das sehr gemischt und kannst du das empfehlen? Was war die Erfahrung so?
Also wir waren ähnlich wie ihr auch sehr, sehr international. Ich glaube teilweise waren nur noch die Gründer wirklich deutsch.
Aber die Gründer waren deutsch alle?
Ja, tatsächlich. Ja. Muss aber auch absolut nicht so sein. Klar. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man halt dann die schwierigen Diskussionen und Streits und so weiter in Deutsch in seiner Muttersprache führen kann. Aber ich habe das grundsätzlich eigentlich als sehr bereichernd und nicht wirklich problematisch empfunden. Ist halt dann die Company Language ist dann Englisch, was vollkommen okay ist. Da findet man dann, sollte man natürlich Leute finden, die das sprechen, aber das ist, glaube ich, heutzutage und in Berlin kein großes Problem mehr. Und es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, die lernt man dann langsam kennen, dass es Kulturen gibt, wo die anders kommunizieren. Also zum Beispiel hatten wir einen sehr, sehr netten, liebenswerten und guten Koreaner im Team und wir hatten da den Eindruck, dass die halt Probleme zum Beispiel nicht so leicht ansprechen können und sich damit eher schwer fallen tun, zu kommunizieren, was sie eigentlich wollen und was sie stört und so weiter. Und da muss man dann halt sensibel sein und viel mit den Leuten reden. Und mit der Zeit lernt man das dann, glaube ich. Und es ist immer sehr von Vorteil, halt ein Team zusammenzustellen, wo sich alle gut verstehen. Und du hast natürlich dann immer Leute, die eher introvertiert sind und andere, die sind sehr sozial orientiert oder so. Und ich glaube, da sollte in jedem Team brauchst du mindestens eine Person, die so ein bisschen das zusammenhält und auf die Leute zugeht und auch die einbezieht, die sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, Anschluss zu finden oder irgendwie was zu sagen. Aber wenn du da jemand hast, dann glaube ich, ist das super und hat nur Vorteile, wenn du ein sehr internationales Team hast.
Ja, verstehe. Das heißt, ihr habt da auch irgendwie relativ bewusst das Team so zusammengestellt oder vielleicht auch in eine andere Richtung die Frage, ich habe jetzt auch von Startups gehört, ich glaube, die sind aber ein bisschen größer, die so eine Art Happy Office hatten, wo wirklich einer bewusst dafür verantwortlich war, dass die Stimmung im Team, aber auch die Zusammensetzung im Team gut gewählt ist und dementsprechend das Team dann auch gut zusammenarbeiten kann. Hattet ihr auch schon sowas? Oder vielleicht entwickelt sich sowas auch unterbewusst und man muss jetzt nicht offiziell einen Happy Office dafür bestimmen?
Also wir haben das jetzt nicht super direkt so gemacht, aber wir haben schon darauf geachtet, dass man gut zusammenpasst. Und manchmal haben wir tatsächlich dann irgendwie einen Bewerber oder Bewerberin abgelehnt, nicht wegen den Kompetenzen, sondern weil es einfach ein Charakter war, der das Team nicht so gut ergänzt hat wie, wie ein anderer. Und ich habe zum Beispiel mal eine Studie gelesen, dass die besten Teams haben immer einen Charakter dabei, der irgendwie so die Rolle eines Clowns einnimmt und so ein bisschen Stimmung macht. Und dass sie das irgendwie in Raumfahrtprogrammen so rausgefunden haben. Und ich glaube, so wenn ich zurückblicke, dann ist das bei uns auch so gewesen.
Okay, verstehe. Vielleicht, wo wir gerade schon über die Zusammensetzung des Teams sprechen, es gibt ja immer wieder Diskussionen, Frauenquote und generell Diversität im Team. Ist jetzt auch vielleicht so ein Thema, was in letzter Zeit erst aufgekommen ist. Wir versuchen darauf zu achten, klappt aber überhaupt nicht gut, weil wir bisher vorwiegend Männer sind, vor allem jetzt im Gründerteam sind wir nur Gründer. Wie divers war es bei euch? Also habt ihr es geschafft, da eine relativ ausgeglichene Quote hinzubekommen? Habt ihr da wirklich dann auch teilweise vielleicht auch nur bei einer Ausschreibung Frauen angeschrieben oder habt gesagt, die Position muss jetzt eine Frau sein? Oder wie sehr war das bei euch ein Thema?
Anfangs ähnlich wie bei euch. Wir waren auch anfangs drei männliche Gründer und hatten ein ähnliches Problem, dass man dadurch automatisch irgendwie eher männliche Bewerber anzieht oder die einstellt, was glaube ich nicht so gut ist, weil eine Perspektive finden. Und dann hat sich das gedreht, als wir eine weibliche Co-Founderin reingeholt haben. Und ab dem Zeitpunkt hat sich unsere Quote Richtung 50% oder sogar darüber bewegt, was ich super fand, weil sich die Stimmung ein bisschen verändert hat und einfach noch neue Perspektiven ins Team gekommen sind und andere Kompetenzen. Deswegen kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, schon bei der Gründung, bei euch geht das jetzt nicht mehr, aber schon bei der Gründung darauf zu achten, dass man irgendwie ein gemischtes Team hat. Mhm. Und ja, bei euch ist jetzt schwierig, so wie ihr das hinkriegt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber
vielleicht. Du denkst aber auf jeden Fall auch, dass es absolut Vorteile hat und dass man auf jeden Fall darauf achten sollte und vielleicht sogar aktiv einmal sagt, okay, das muss jetzt eine Frau werden für eine Position, um halt wirklich, also ich meine, wenn man nicht darauf achtet, dann ist es plötzlich 5:0, 6:0 und dann ist es irgendwie schwer, das wieder auszugleichen.
Es ist natürlich eine schwierige Diskussion. Man will ja eigentlich niemanden einstellen, nur wegen dem Geschlecht sondern nach Kompetenz oder so. Aber man hat natürlich wahrscheinlich irgendwie so subtile, auf beiden Seiten subtile und indirekte irgendwie Anziehungskräfte oder so. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, was helfen könnte bei euch, ist, wenn man Bewerbungen schreibt und Interviews führt, dann macht man das, wenn man ein Mann ist, häufig aus männlicher Perspektive. Mhm. Und vielleicht könnt ihr irgendwie euch da Feedback und Input holen, auch von Frauen, wie ihr die Bewerbungen formuliert überhaupt und welche Fragen ihr stellt und worauf ihr achtet. Und weil häufig, wenn du als Mann eine Bewerbung oder eine Stellenanzeige rausschaltest, dann wird das mehr Männer anziehen. Wenn du als Frau eine Stellenanzeige anziehst, dann wird das mehr Frauen anziehen, grundsätzlich so. Mhm. Und das wäre vielleicht ein erster Schritt, um irgendwie was zu verändern.
Okay, verstehe. Ja, ist ein guter Punkt. Vielleicht, wo wir schon dabei sind, was eben uns sehr stark auch gerade beschäftigt, Stichwort Bewerberinnen und so weiter, ist auch, dass wir auf der Suche sind nach WerkstudentInnen oder eben auch PraktikantInnen, auch nochmal im Entwicklungsbereich. Und da haben wir jetzt gerade angefangen, vor ein, zwei Wochen Ausschreibungen online zu stellen. Ja. War das allererste Mal, dass ich auf der anderen Seite saß. Deswegen vielleicht als allererste Frage, hast du das auch gemacht? Und vielleicht auch direkt, hast du da bestimmte Tipps oder worauf man achten sollte? Ich meine, wir haben einfach mal ins Blaue Bewerbung geschrieben und dann die ersten Interviews geführt.
Ja, habe ich auch gemacht. Ganz, ganz viele Dutzende Gespräche oder noch mehr. Ist ein super wichtiges Thema, wo du wahrscheinlich sehr viel lernen wirst und entwickeln wirst, weil das Recruiting einfach das A und O ist. Da wirst du mit der Zeit immer mehr rausfinden. Ich glaube, man sollte das relativ strukturiert angehen. Mhm. Am Anfang haben Gründer häufig die Tendenz, irgendwie so den oder die Erstbeste, der einem oder die einem über die Straße läuft, irgendwie einzustellen und irgendwie Freunde zu rekrutieren oder so, was häufig nicht die beste Idee ist. Mhm. Sondern ich würde halt wirklich schauen, dass man relativ viele Kandidaten reinbekommt. Scheint ihr ja schon so gemacht zu haben, dass ihr ein bisschen vergleichen könnt. Mhm. da fängt natürlich schon an, wie du die Stellenanschreibe schaltest und was du da reinschreibst, so, wie viel du suchst, aber dass du dir mal eine Pipeline aufbaust und dann mal wirklich so 5 bis 10 Leute interviewst. Und das ist dann der zweite Schritt, das Interview. Gibt es natürlich viele Fragen, die irgendwie wichtig ist. Ich glaube, das lernst du mit der Zeit. Kann ja. Ich dir natürlich auch viele Fragen geben, die ich so stelle.
Das heißt, du hast eigentlich dann eine Art Fragenkatalog gehabt und hast sie dann mehr oder weniger gleich im Interview natürlich angepasst an den oder die Bewerberin.
Ja, in der Regel schon. Und es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man prüfen muss. Irgendwie die Kompetenzen natürlich. Kommt dann drauf an, wen man da einstellt. Entwickler und Business und so sind dann ganz andere Kompetenzen. Dann irgendwie so den Culture Fit, das ist extrem wichtig, da würde ich den Fokus drauf setzen, so passen die zur Kultur, auch das Team mit einbeziehen, so gucken, wir hatten zum Beispiel mal einen, der eigentlich sehr kompetent war, aber wir haben dann eigentlich herausgefunden, dass der einfach sexistisch ist und das ist uns erst so richtig bewusst geworden, als das Team mit einbezogen wurde und der mal einfach nur mal 20 Minuten mit dem Team gesprochen hat. Also das machen, glaube ich, ganz viele, dass zumindest am Ende irgendwie nochmal ein kurzes Kennenlernen mit dem Team gibt und dass man das auch unbedingt mit einbezieht. Und dann ganz, ganz wichtig, Referenzen einholen, habe ich früher nie gemacht, war ein riesiger Fehler, ist fast spannender als die Interviews selbst. Würde ich auch möglichst früh machen.
Das heißt dann aber im Interview fragen, ob man das machen darf oder einfach mal bei der vorherigen Stelle anrufen und sagen, so wir sind gerade im Interviewprozess mit XY.
Ich denke, du kannst beides machen, aber ich habe meistens einfach gefragt, so hey, ich würde mir gerne Referenzen einholen, machen wir bei allen. Kannst du mir 2, 3 Namen und Telefonnummern geben? Kriegst du natürlich in der Regel eher die positiven, ist aber auch okay. Und dann rufe ich die an. Es sind meistens so 10 Minuten Gespräche, aber das ist echt krass, was man da rausfindet in der Zeit, wenn man die richtigen Fragen stellt. Ich habe da auch so einen Katalog an 10 Fragen. Krass, ja. Und es ist gar nicht so, dass ich dann anhand dieser Referenzgespräche herausfinde, irgendwie nehme ich den oder die oder nicht, sondern es ist eher so, dass ich so ein bisschen gewisse Dinge verfestigen sich und vor allem kriege ich die Fragen geliefert für die nächsten Interviewrunden. Also ich weiß dann genau, okay, das hier scheint gar kein Problem zu sein, aber das ist ein Thema, wo ich nachbohren muss. Hier muss ich schauen, wie sich der oder die Bewerberin entwickelt hat, ob das besser geworden ist, was er oder sie aus den Fehlern gelernt hat und so weiter. Und das ist echt krass, was du da rausfindest und wie viel mehr das bringt eigentlich als die Interviews selbst.
Verstehe. Okay, und du hast jetzt gerade schon kurz angesprochen, ihr habt dann auch mehrere Interviewrunden gemacht. Das heißt, du hast vielleicht angefangen und wenn es dann ein Entwickler war, war es nochmal mit dem CTO?
Ja, in der Regel haben wir so am Anfang so einen relativ großen Kreis interviewt und dort immer nur so 15 oder 20, 30 Minuten Gespräche gehabt, um zu screenen. Da fallen dann viele raus. Um sich eben Zeit zu sparen und erst danach geht es dann in die längeren Interviews. Und ist auch ganz wichtig, dass man muss einfach ein paar Checkboxen abhaken. Zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, aber ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie doof, aber ich würde schon auch testen, so ist die Person intelligent und da kann man relativ leicht mit so ein paar Case Studies oder so machen.
Okay. Weil das heißt, ihr habt da wirklich, also vielleicht, ich weiß nicht genau, muss man auch unterscheiden, wie intensiv jetzt der Einstellungsprozess war. War das jetzt für alle gleich oder habt ihr jetzt beim Praktikant vielleicht ein bisschen schneller entschieden und vielleicht ein paar, ich weiß jetzt nicht, ob beispielsweise, wenn man jetzt ein 4-Monate-Praktikum ausschreibt, ob man dann wirklich eine Case-Study schon machen muss im Interview. Oder habt ihr das für alle eigentlich gleich gemacht?
Vielleicht haben wir es schon ein bisschen unterschiedlich intensiv gemacht, aber grundsätzlich würde ich sehr ans Herz legen, nicht zu unterschätzen, was Praktikanten oder Praktikantinnen oder Werkstudentinnen für einen Einfluss haben auf die Kultur. Gerade am Anfang, wenn du eben nur 5 bis 10 Leute ist, dann ist auch die Person, die irgendwie nur 3 Monate da ist, hat einen Wahnsinnseinfluss auf die Atmosphäre und die Kultur. Also würde ich mir da auch viel Mühe geben und die sehr gut auswählen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Klar. Bei uns ist es jetzt eben auch so, wie du schon sagst, dass die ersten Einstellungen wirklich PraktikantInnen werden oder eben WerkstudentInnen, weil eben auch es einen riesen Unterschied macht, finanziell. Vielleicht hier als so mit die letzte Frage, erstens, wann, also so die ersten Einstellungen, wann ging es los? Wann habt ihr wirklich gesagt, okay, jetzt können wir unser Team erweitern oder müssen wir unser Team erweitern? Und waren das dann direkt Festeinstellungen? Ich meine, das ist natürlich besser mit Berufserfahrung, aber eben auch teurer. Oder waren es eher PraktikantInnen, wo ihr gesagt habt, okay, die können uns sofort mithelfen, sind super motiviert, jung, vielleicht noch in der Uni und eben auch nicht so teuer? Und das kann ja dann im zweiten Schritt auch zu einer Festeinstellung führen.
Das stimmt, gerade bei WerkstudentInnen. Mhm. Wir haben das ähnlich wie ihr gemacht, auch angefangen mit WerkstudentInnen und PraktikantInnen und dann irgendwann feste Leute dazugeholt. Mhm. Wir haben da sehr viele Fehler gemacht. Wahrscheinlich wird euch das auch so gehen. Am Anfang vom Recruiting hat man einfach keinen Plan davon und dann macht man viel falsch und holt viele Leute rein und teilweise viel zu früh und für die falschen Sachen und weiß gar nicht, wie man die führt. Das kommt dann vielleicht für die nächste Folge, das Thema Leadership kommt dann auf euch zu und dann merkt man plötzlich, ups, das ist auch ein ziemlich großes Thema und verdammt schwer und hat man meistens jetzt nicht intuitiv irgendwie drin. Also ja, ich glaube, dass wie ihr das angeht, ist normal, aber ihr werdet da viele Lektionen lernen.
Okay, verstehe. Cool, ich glaube, es war ein ganz gutes Stichwort. Kurze Zusammenfassung vielleicht nochmal. Teamkultur, ein super wichtiger Punkt, der sich vielleicht auch so ein bisschen von innen heraus entwickelt, der aber auf keinen Fall zu unterschätzen sein sollte.
Ja, und ein bisschen Rahmen, Sicherheit geben, das hilft meiner Erfahrung nach dem Team immer sehr.
Aber vielleicht auch nicht zu sehr, also jetzt nicht sagen, alle müssen um 8 Uhr da sein, das entwickelt sich, vielleicht auch gucken, dass es wie man Effizienz bewerten kann, von Anfang an Ziele setzen, vielleicht direkt schon in den ersten Wochen und dann auch wirklich quartalsweise OKRs, hatten wir ja besprochen, diese überprüfen. Und genau, dann haben wir nochmal über das Thema Hiring gesprochen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal in der nächsten Folge dazu, das war jetzt relativ schnell. Genau, wirklich Interviews führen, erst kurze, dann nochmal detailliert, vielleicht sogar einen Code gemeinsam angucken oder eben Referenzen einholen, auch von ehemaligen Arbeitgebern, um dann wirklich auch den oder die Richtige zu finden und da auf jeden Fall auch auf die sozialen Aspekte Diversität achten und die mit reinspielen. Also relativ lange Zusammenfassung. Genau. Aber genau, vielen Dank, Jakob.
Ja, ich bin gespannt, was aus euren ersten Einstellungen wird. Und ich auch. Gehen wir wahrscheinlich dann in Zukunft.
Ja, genau. Bis dann.